Take 5. Der musikalische Jahresrückblick.
Ihr hört Take 5 auf Köln Campus. Bei euch ist jetzt Freitagabend, bei uns ist aber erst Mittwoch. Kleiner Disclaimer. Und ich spreche remote mit unserem nächsten Take 5 Gast, der da ist, Miguel Rubitzky. Hey Miguel, schön, dass du da bist.
Hallo, es freut mich auch total. Für mich ist es ein Mittwoch, der sich anfühlt wie ein Freitagabend, muss ich sagen. Von daher bin ich total im
Weil
Modus.
Weil wir verabredet sind wahrscheinlich,
ja, genau,
oder?
Genau, genau. Immer wenn man bei Köln Campus ist, jetzt schon mein zweites Mal, fühlt sich das eigentlich an wie Wochenende.
Ah, das geht runter wie Öl hier auf dieser Seite. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, als was ich dich hier vorstellen soll, für die Menschen, die jetzt vielleicht nicht direkt wissen, wer du bist. Du bist nämlich, ja, meine Oma hätte gesagt, du bist ein richtiger Tausendsasser. Du bist nämlich Karikaturist, mhm. Hast auch einen Comic veröffentlicht,
ja.
Hast auch Kunst aber schon ausgestellt und verkauft. Du machst mit deiner Kollegin Caro Worps den Podcast Too Many Tabs und laut Wikipedia bist du sogar Puppenspieler.
Ja.
Habe ich gelesen.
Ja, das stimmt schon.
Den meisten Leuten ist dein Gesicht aber wahrscheinlich durch deine iconic Auftritte im ZDF-Magazin Royal bekannt. Da gehörst du ja schon seit einigen Jahren zum Ensemble, obwohl du erst, ich glaube, 26, ist das richtig?
Ja, 26, ja, ich bin 26, ja. Ja, also ich glaube, ich bin so ein bisschen, eigentlich steckt in mir so ein 40-Jähriger im Körper eines 14-Jährigen. So, aber es, ja, es ist irgendwie so, ich bin so eine Hybridform Mensch. Und beruflich eigentlich ähnlich. Also ich muss sagen, es hört sich zwar nach super viel an, aber eigentlich entspringt das alles in so einem ähnlichen Kern, nämlich quasi dem Drang zu unterhalten. Und das befruchtet sich alles total gegenseitig. Also wenn man irgendwelche Rollen im ZDF-Magazin spielt, dann habe ich die in der Regel vorher aufgezeichnet, damit man sieht, wie die aussehen soll. Aber das lustige Schreiben im ZDF-Magazin hilft mir total, wenn ich irgendwelche Comics zeichne. Und so Karikaturen, Comics, ist ja eh alles so ein bisschen ähnlich. Also ich habe so 2, 3 Inselbegabung und die versuche ich so vielfältig einzusetzen, wie es kann. Aber dafür kann ich den ganzen Rest nicht. Das zeige ich aber nicht. Das ist mein Trick.
Okay, ja, du playst es smart, würde ich sagen.
Ja, es wird keiner erfahren, dass ich nicht rechnen kann.
Kannst du denn mal so ein bisschen die Chronologie abreißen, wenn du sagst, das eine führte auch so ein bisschen zum nächsten? Womit hast du denn, würdest du jetzt sagen, in der Rückschau angefangen?
Ach, das ist super schwer zu sagen, weil natürlich so eine Verhaltensauffälligkeit irgendwie bei vielen Leuten in meinem KollegInnenkreis auch schon, das ist bei mir nicht anders, in der Schule und im Kindesalter anfängt, dass man dann natürlich schon irgendwie so eine unangenehme Penetranz hat, bei Familienfesten aufzutreten, dann im Schultheater, und genau diese Laufbahn habe ich natürlich auch irgendwie mitgemacht, hab dann irgendwie so in der 7. Klasse Dornröschen gespielt, unter anderem, und solche Sachen. Und
ich habe auch mal Dornröschen gespielt.
Wirklich?
In der Grundschule, ja.
Ja? Ja, siehst du, hast du auch ein wunderschönes rosanes Kleid an? Weil ich nämlich
Tatsache.
Schon.
Tatsache, ja.
Toll. Haben wir da schon mal eine Gemeinsamkeit. Und dann eigentlich so der erste Job waren dann so Karikaturen, die ich bei DWDL gemacht habe. Da habe ich dann wöchentlich, wirklich auch über 5 Jahre, jede Woche ohne Pause Karikaturen gezeichnet. Aber selbst das ist ja auch schon so eine Mischform aus Witz erzählen wollen und das aber gezeichnet. Und dann entsprang daraus quasi längere Texte und darüber entwickelten sich dann Kontakte und Anfragen hin zum Fernsehen, die quasi auch längere Texte gebraucht haben. Und dann versucht man eben so, sich überall so reinzuwuseln und ja, jetzt ist dann eben jetzt der Podcast Too Many Tabs, der macht auch unglaublich viel Spaß, zusammen mit meiner Kollegin zusammen, Caroline Worps, und da hatten wir dieses Jahr, und das war auch
Shoutout.
Echt, Shoutout, genau, hat
mich letztes Jahr übrigens geghostet, als ich sie für Take 5 angefragt habe.
Aha, das ist typisch, mich ghostet sie auch immer.
Noch eine Gemeinsamkeit zwischen uns.
Noch eine Gemeinsamkeit, genau. Und ja, also genau, das ist das Neueste. Und das haben wir jetzt dieses Jahr auch wirklich, und es hat super viel Spaß gemacht, auch so Live-Auftritte schon gemacht. Also das ist jetzt quasi so der nächste Step, dass man mit dem Zeug, dass man so sich über die Jahre zusammengerauft hat an Material, dass man das jetzt das erste Mal vor Publikum vortragen kann. Und das macht wirklich super viel Spaß. Und unterschiedliche Städte auch zu fahren und zu gucken, wer sitzt da so, was sind die Leute, die einen hören. Man kriegt es ja immer nur so mit. Ich bin gerade übrigens auch in der echten Too Many Tabs Stinkebox. Ich bin ja remote zugeschaltet. Hier nehmen wir auch immer unseren Podcast auf. Wie findest du so? Die Leute können es nicht sehen, aber du.
Was für
ja,
eine
ne?
Ehre.
Ja, es ist, du wirst den Geruch nicht mitbekommen, aber es riecht wie.
Ich wollte gerade sagen, es sieht nicht so stinkig aus, ehrlich gesagt. Du bist nicht ohne Grund hier, sondern wir wollen ja heute ein bisschen zurückgucken auf dein musikalisches Jahr 2023.
Ja.
Und dafür hast du mir vorab 5 Songs geschickt, die wir heute uns anhören und darüber quatschen werden.
Mhm. Ich muss sagen, es war eine super Qual, sich auf 5 Songs zu beschränken. Kann ich schon mal im Vornherein sagen. Das musikalische, ja.
Du bist nicht der Einzige, der das oder die das sagt. Aber du hast dich super schnell entschieden, muss ich sagen.
Ich habe mich dann darauf verlassen, auf Spontaneinfälle. Und damit ich mich hinterher nicht ärgere, habe ich versucht, das so breit wie möglich zu streuen. Und natürlich willst du dann auch nicht die Sachen, die dich zwar begleitet haben, die jetzt aber auch nicht jeder mitnimmt. So, ne? Also so, das hat den Anspruch hat man dann natürlich auch. Also so Miley Cyrus Flowers hatte ich den Verdacht, das haben schon andere bestimmt auch schon hier erzählt. Aber der hat mich zum Beispiel im Januar, Februar total mit begleitet. Aber der ist jetzt nicht dabei. Also lasst euch überraschen, was jetzt heute noch alles für FIFA-verrückte Sachen auf euch einprasseln.
Ja, dein erster Song hat vielleicht auch ein bisschen was mit deinem Job beim ZDF Magazin Royal zu tun, könnte ich mir zumindest vorstellen. Denn der Künstler, um den es geht, der hatte letztens einen krassen Auftritt im ZDF Magazin Royal, nämlich Absilon. Ja. Warst du da dabei, als das aufgezeichnet wurde?
Ja, da war ich dabei und ich muss sagen, ich habe den Song schon 3-4 Wochen, bevor der bei uns aufgetreten ist, wirklich im Heavy Rotation gestreamt und fand den da schon ganz, ganz toll und habe mich deswegen super gefreut, als ich gehört habe, dass Absilon ausgerechnet diesen Song beim ZDF Magazin Royal performen wird. Und ich muss dazu sagen, dass wir Caro und ich ab und zu die Warm-Ups für die Sendung machen beim ZDF Magazin. Also bevor die Sendung losgeht, gibt es bei Fernsehaufzeichnungen ein Warm-up und da wechseln wir uns regelmäßig ab. Und bei dieser Aufzeichnung war es so, dass die so lange war, weil so viele unterschiedliche MusikkünstlerInnen aufgetreten sind, dass wir das zu zweit gemacht haben. Und wir mussten da quasi mehrere halbe Stunden Umbauten überbrücken und labern dann das Publikum mit allem möglichen Quatsch voll. Und plötzlich ist Absilon aufgetreten und es schlagartig änderte sich die Stimmung im Studio. Und Gott sei Dank, Caro und ich, wir haben beide da gestanden waren total emotional gerührt von diesem Auftritt und waren so, Gott sei Dank müssen wir jetzt nicht nochmal auftreten. Das war einer der letzten Auftritte, weil jetzt da so mit so Halbtränen in den Augen und so weichen Knien dann wieder vom Publikum zu gehen, danach Witze zu reißen, wäre uns wahrscheinlich nicht so leicht gefallen. Aber es ist wirklich, also wer das noch nicht gesehen hat, schaut euch das gerne nochmal auf YouTube an.
Ja, wir können mal revealen, es geht um den Song Baba. Wir haben noch gar nicht gesagt, um welchen Song es geht.
Ah genau, wir haben noch gar nicht gesagt, welcher Song, stimmt. Genau, es geht um Baba, den er gemeinsam mit seinem Bruder geschrieben hat, quasi über seinen Vater. Und er hatte, ich glaube, 15 echte Sandkastenfreunde mit auf der Bühne, die er quasi seit seiner Kindheit an kennt und ist gemeinsam da aufgetreten. Das ist wirklich was wirklich ans Herz geht und einen rührt. Und schaut euch das auf jeden Fall an und hört jetzt den Song.
Ja. Total. Hast du mitbekommen, dass sein Vater, um den es ja in dem Song geht, auch auf YouTube kommentiert hat?
Nein, das habe ich nicht gesehen. Was hat er gesagt?
Das war super, super, super wholesome. Ich habe das eben mal rausgesucht. Das ist auch natürlich der Top-Kommentar unter dem Video, also unter dem originalen Musikvideo. Mhm. Disclaimer, das ist die deutsche Übersetzung. Der Kommentar war auf Türkisch, aber ich spreche kein Türkisch, deswegen die deutsche Google-Übersetzung. Als Adam mich dazu brachte, das Lied Baba anzuhören, füllten sich meine Augen mit Tränen und dieser starke Vater begann zu weinen, obwohl ich zunächst nicht alle Wörter verstand. Wir sprachen ausführlich mit Ada und Arman über diesen Moment und die folgenden Tage. Das Reden tat uns allen gut. Selbst jetzt bleibt mir jedes Mal, wenn ich das Lied höre, etwas im Hals stecken. Und Tränen steigen mir in die Augen. Ich bin froh, dich zu haben, mein Ada. Ich bin froh, dich zu haben, mein Arman. Ich liebe dich sehr, Baba.
Also da kommen einem schon wieder sofort die Tränen. Also wer das Lied hört, ohne zu weinen, der hat, glaube ich, wirklich kein Herz. Das geht, glaube ich, gar nicht. Das ist unrealistisch. Aber versucht's gerne mal.
Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Hier kommt der erste Song aus Miguel Robitzkis Take 5, Absilon mit Baba.
Köln, Campus.
One of Your Girls von Troye Sivan. Was für ein guter Song.
Ja, oder?
Den hat Miguel Robitzki mitgebracht, der mir zugeschaltet ist. Warum ist der dieses Jahr bei dir besonders hängen geblieben?
Also ich muss sagen, ich habe wahrscheinlich kein neues Album so viel gehört wie das von Troye Sivan in diesem Jahr. Deswegen musste das mit auf die Liste. Und ich fand sowohl Rush einen guten Song, also es konkurrierte quasi mit Rush, auch ein großer Hit von dem Album. Aber ich fand jetzt den Song doch noch ein bisschen interessanter, weil er quasi, ich finde es so gut, dass es mittlerweile Leute gibt, die aus einer Perspektive Songs und Kunst machen können, die quasi ganz neue Umstände beschreiben können, die ich vorher so noch nicht gesehen habe. Und das ist eben bei Troye Sivan, bei dem Song ganz besonders, dass es quasi darum geht, dass man als schwuler Mann mit auf Heterosexuelle steht und vielleicht auch mal mit denen rummacht und die dann aber trotzdem heterosexuell bleiben. Und das ist was, das habe ich noch nie besungen gehört. Und das fand ich so eindrucksvoll, dass man da eben quasi ganz neue Wege eingehen kann thematisch, die auch Gefühle in einem triggern, die man vielleicht selber nur dumpf empfunden hat. Und aber das ist ja das Gute an so Songlyrics, dass die das eben in Worte fassen können, die man selber nicht hat. Und das hat genau dieser Song bei mir geschafft, dass ich das Gefühl hatte, ja Moment mal, das hat man schon zigtausende Mal gespürt. Aber ich habe da noch nie so drüber nachgedacht und es ist irgendwie weird. Man dachte, man ist damit so alleine und plötzlich gibt's dazu einen Song. Und das ist die ganze Kraft, die Musik und Kunst überhaupt hat. Und deswegen fand ich, es ist ein super starkes Stück dieses Jahr.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist, so, finde ich, so mit das Größte, was Musik eigentlich bewirken kann. Oder so das Wichtigste, dass man einfach Identifikation leben und spüren kann. Ich habe auch ein Interview mit ihm gesehen, wo er gesagt hat, a lot of the boys that song is about, I feel like they probably would have bullied me in high school and now they're paying attention to me.
Ja, es ist genau dieser Zwiespalt, den er irgendwie, genau, also er beschreibt diesen ganzen Zwiespalt so, aber er hat es irgendwie wirklich auf den Punkt getroffen. Und ich muss auch sagen, ich fand diese ganze Ästhetik von dem Musikvideo, also es ist, sowas habe ich auch irgendwie noch nie gesehen, was quasi so eindeutig schwul ist, aber trotzdem so positiv besetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie sehr queere Musik oder so, das ist jetzt was ganz, ganz Neues ist. Natürlich gibt es super viele Rockstars, die da das schon vorher kultiviert haben, aber ich glaube, es ist so ein bisschen neu durch das Internet, dass man das quasi ausschließlich für diese Zielgruppe herstellt und sich gar nicht darüber Gedanken macht, dass man in irgendeinem anderen Mainstream trotzdem noch funktionieren muss, was dann vielleicht so David Bowie, Freddie Mercury, so diese Generation noch irgendwie anders machen musste. Und er setzt da einfach voll drauf, genau da zu funktionieren und dank des Internets funktioniert das auch. Und was ich auch gesehen habe, er hat ja auch in Berlin, also das Musikvideo zu Rush ist ja in Berlin gedreht, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, und der Choreograf, den habe ich neulich bei der Giovanni Zarella Show als Background-Tänzer entdeckt.
Nein.
Das fand ich auch noch funny. Also
was ist denn
so,
das für ein Spagat?
Er ist ein super Spagat, aber es ist natürlich als Tänzer, Choreograf brauchst du natürlich auch Aufträge, aber ich habe ihn gesehen, Grüße gehen raus, falls du das hörst.
Was würdest du denn sagen? Also du hast es gerade schon ein bisschen angerissen, ne? Wie wichtig Musik sein kann, um irgendwie für sich selbst Dinge zu checken oder zu merken, man ist nicht allein mit Themen. Welche Rolle nimmt Musik in deinem Leben ein?
Also Musik ist natürlich erstmal so ein ständiger Begleiter von nebenbei Gedudel in der Dusche bis hin zum auf dem Weg zur Arbeit und so. Und ja, also das, was ich eben quasi sagte, das ist da schon, also es kann natürlich in jedem Moment, ich finde es immer so super tröstlich an Musik, dass man das Gefühl hat, jedes Gefühl, was man hatte, wurde schon mal von einer anderen Person gefühlt und sogar so stark, dass dieses schon quasi darüber hinweg ist und es geschafft hat, das in was Produktives umzuwandeln. Und das ist was, das finde ich super beruhigend, also mit jeder komischen Existenzangst, mit der man durch den Alltag geht oder mit jeder Einsamkeit oder auch mit jeder Freude und jedem schönen Moment, jeder Euphorie, gibt es irgendeinen passenden Song. Also es ist wirklich, je länger man quasi sich durch Songs wühlt, umso klarer wird einfach, dass es, ja, also keine Situation, kein Gefühl kann zu spezifisch sein, als dass es darüber nicht schon, ja, das lyrisch irgendwie verarbeitet wurde. Mhm. Ist das nicht beruhigend?
Auf jeden Fall. Musik spielt ja auch im ZDF-Magazin eine große Rolle. Und letztens hast du da ja sogar deinen eigenen Song veröffentlicht. Wie war das denn?
Ja, unter anderem. Ja. Also ich muss jetzt sagen, ich habe es natürlich nicht das alleine getragen, sondern ich habe mir eine Band selber zusammengecastet. All Directions hieß die und wir haben einen Pride-Song gemacht. Es war eine Band, die komplett aus queeren Männern bestand. Als Gegenentwurf zum heterosexuellen besetzten One Direction. Und wir haben einen Pride-Song gemacht, aber quasi haben uns mehr oder weniger bedankt bei allen möglichen Firmen wie Starbucks, Nestle, ThyssenKrupp, die im Pride-Monat ihre Logos in Regenbogenfarben tauchen und sonst nichts machen, genau, und haben das quasi besungen. Also wir haben uns quasi bedankt für das großartige Engagement für den einen Monat lang. Mhm.
Ja, und im letzten Jahr habt ihr dann auch, ich glaube im letzten Jahr war es, das Musical Der Eierwurf von Halle veröffentlicht. Ja. Da hast du ja auch drin mitgespielt. Und das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zum nächsten Song deiner Take 5 2023. Das ist nämlich ein Song aus dem Comedy-Musical The Muppets Mayhem. Und ich muss zugeben, dass ich davon noch nie was gehört habe.
Ja, deswegen bin ich ja da.
Kannst du ein bisschen erzählen?
Ja, deswegen bin ich ja da. Ich dachte mir, ich muss einen Song haben, den auf keinen Fall irgendeine andere Person auf die Liste macht. Nämlich wahrscheinlich nur ich.
Geschafft.
Genau, es ist ja so, dass ich, habe ich ja eben auch schon erzählt, nicht nur beim ZDF-Magazin irgendwie schreibe, sondern auch Zeichen und diese ganze Sache. Und diese ganze Leidenschaft zu diesem ganzen Entertainment und Fernsehgeschäft begann quasi mit der Leidenschaft für Fernsehpuppen. Also ich bin aufgewachsen mit der Sesamstraße und war als Kind super Fan von den Muppets, die auch nachhaltig meinen Zeichenstil und Humorverständnis und überhaupt quasi eben diese ganze Leidenschaft fürs Entertainment begründet haben. Und dementsprechend bin ich immer auf der Suche nach neuen Produkten, die herstellen. Und es ist rar geworden. Es ist eigentlich eine Sache aus den 70er, 80er Jahren. Und ab und zu gibt es nochmal ein paar Filme oder ein paar Auftritte, ein paar Serien, die aber meistens nie so wirklich dem Standard entsprechen, den es mal hatte. Und das finde ich immer super schade. Und es gab jetzt gab eine längere Durststrecke, was gute Muppet-Produkte anging. Aber in diesem Jahr ist eine Serie auf Disney Plus erschienen, die ich wirklich sehr unterhaltsam und schön fand und die ich jedem mal ans Herz legen würde. Und die heißt The Muppets Mayhem und die konzentriert sich gar nicht auf den gesamten Muppet-Cast, der ja super, super groß ist. Also es ist ein super großes, detailreiches Universum, sondern beschränkt sich einzig und allein auf die Erzählung der Band, der Showband, nämlich die Electric Mayhem Band. Das sind so 5, 6 verrückte Figuren, die quasi zusammen eine Band haben. Und in dieser Serie wird jetzt eben erzählt, dass sie zwar eine prominente Bands sind, die echte Fernsehauftritte haben und so, und das stimmt auch, das finde ich nämlich das Fantastische an diesen Puppen, die sich von Cartoon-Figuren unterscheiden, indem man sie quasi in echte Fernsehsendungen setzen kann und die mit echten Promis abhängen können und bei echten Konzerten oder auch so Festivals spielen die auch oder dann so in London in der O2 Arena treten dann diese Figuren auf und ich finde es ganz faszinierend, dass man so diese Fantasiewelt in die echte Welt holen kann. So, und das wird eben in der Serie erzählt, dass die zwar eine prominente Band sind, aber kein Album haben und jetzt ihr erstes Album produzieren. Und es ist quasi eine Serie bespickt mit ganz vielen Cameo-Auftritten von aktuellen Stars, auch so wie Lil Nas X und so, die dann da auftreten und berühmte Produzenten. Und also die ganze Musikbranche wird super lustig aufs Korn genommen. Und es ist eine Serie mit Cliffhangern, die Spaß macht, die lustig ist, aber trotzdem ans Herz geht. Und ich habe mir jetzt das Intro ausgesucht, um das hier zu spielen, weil das der einzige, also einer der wenigen Original-Songs ist, die in der Serie auftauchen. Und den habe ich im Sommer ein bisschen gehört. Ich finde es immer gut, wenn es da neue, gute Produkte gibt. Also hört da gerne und schaut gerne mal rein.
Okay. Also nicht nur Musikempfehlungen, sondern auch Serienempfehlungen oder Muppet-Universum-Empfehlungen von Miguel Rubitzky. Der Song, der das Intro ist, des Albums heißt Rock On, das nehmen wir mal beim Wort. Nee, sagt man das so? Nee, das sagt man nicht. Das nehmen wir beim Wort.
Wir sagen es so.
Ab jetzt
Doch,
sagt
wir
man das
wir nehmen
so.
Die beim Wort.
Okay. Ja, wir nehmen die beim Wort, genau. Das war's.
Wir nehmen sie beim Wort. Ja. Rock On.
Dann lass uns doch gerne reinhören. Hier kommt der dritte Song aus Miguels 5 Tracks des Jahres. Rock On von Dr. Teeth and the Electric Mayhem aus der Musical-Serie The Muppet Mayhem. Nee, The Muppets Mayhem.
Ja, die haben immer komische Titel. Ist egal. Guckt einfach, gebt auch auf Disney Plus ein Muppets und gut ist. Dann findet ihr es schon.
Take 5. Der musikalische Jahresrückblick.
Satellit von den Screenshots auf Köln Campus. Übrigens sind die Screenshots dieses Jahr auch bei Take 5 dabei.
Ach wirklich? Da bin ich ja mal gespannt, ob die meinen Song dann auch zeigen. Ob die den dann da dabei haben, dass man sich gegenseitig freundschaftlich
featuret. Ich könnte es dir jetzt verraten.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Aber
ist auch
okay. Ich möchte da auch gar keine Freundschaften
okay,
zerstören.
Okay.
Ja. Es ist sogar, wir leben ja in einer Matrix und die Take 5 der Screenshots werden schon gelaufen sein, wenn dieses Interview
Ach so.
Mit dir ausgestrahlt wird.
Na ja gut, dann habe ich es vergessen, was die schon hatten, muss ich sagen. Also ja, ich muss sagen,
Du kannst es jetzt ein bisschen bashen, was die heute vor dir schon abgeliefert
Ach nein, haben. Die Screenshots, die sind ja quasi befreundet.
Falls du dich revanchieren möchtest.
Nee, alles gut.
Ja, okay. Ja, das wäre tatsächlich auch meine erste Frage an dich gewesen, ob ihr euch persönlich kennt, weil irgendwie sind die drei, also Susi Bums, Kurt Prödel und Dax Werner, ja irgendwie KollegInnen von dir, würde ich sagen, so im weitesten Sinne. Alles so Comedy, Kunst, Satire, Gags schreiben.
Ja.
Da kennt man sich, oder?
Ja, ich muss sagen, man kennt sich eher aus dem Internet. Also man chattet natürlich viel, man kennt sich damals von Twitter noch, das verloren gegangene Twitter. Darüber können wir auf jeden Fall auch gleich nochmal reden.
Rip.
Und so im Real Life sind wir uns ein paar Mal begegnet, aber jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber es ist bei mir auf jeden Fall sehr viel Sympathien für die Band. Und ich habe es auch genau deshalb ausgewählt, weil das für mich wirklich dieses Jahr ein super krasser Einschnitt war, dass Twitter an Elon Musk verkauft wurde. Und ich war wirklich im Sommer, als dann plötzlich diese ganz komischen neuen Regelungen gab, irgendwie blauer Haken wird, kostet Geld und plötzlich können sich irgendwelche Nazis den blauen Haken leisten und werden deshalb vom Algorithmus bevorzugt und andere Leute nicht. Dann irgendwie wird die Timeline komplett gesprengt, es gibt eine For You-Page, man kann nur noch eine bestimmte Anzahl an Stunden oder eine bestimmte Anzahl an Tweets auf Twitter lesen, bevor man irgendwie bezahlen muss und lauter solche gruseligen Geschichten. Die komplette Timeline, der Algorithmus wurde komplett zerschossen, also alles Sachen, die zumindest ich mir wirklich, seitdem ich 14, 15 bin, in mühevollster Kleinstarbeit eine lesbare Timeline zusammengestellt habe. Über Jahre hat es gedauert, bis man die richtigen Leute blockiert und stumm geschaltet hat. Oder zumindest,
Rage-Mode.
Genau, oder zumindest so, also man folgt sich, aber hat sich stumm geschaltet, dass man sich nicht nervt und dann andere gehören blockiert. Und das ist alles, es ist eine händische Arbeit gewesen, über Jahre, und ich bin super sauer und erbost und auch ein bisschen traurig, dass das quasi von jetzt auf gleich weg war. Und ich hatte wirklich einen kurzen Panikmoment im Sommer, als es dann plötzlich anfing, dass sich Leute abgemeldet haben, weil ich so, Moment mal, man hat da super viele Kontakte und Leute, zu denen man irgendwie eine weirde Art von freundschaftliches Gefühl hat, obwohl man sich eben noch nie gesehen hat oder nur sehr, sehr wenig ich die aber trotzdem irgendwie weiter im Leben haben wollte, aber ich jetzt mit denen nicht die Basis habe, dass man sich jetzt täglich in einem Chat schreibt oder so, aber ich trotzdem auf jeden Fall deren Gedanken zum alltäglichen Leben, ob es jetzt quasi aktuelles Tagesgeschehen ist oder so private Gedanken und Sachen, die ich da auf keinen Fall missen will. Und da wurde mir dann erst bewusst, also Sachen, die ich, während ich das genutzt habe, quasi gar nicht reflektiert habe, wie wichtig das ist und was das auch in den letzten Jahren für einen Kulturvulkan war, dass da super viele Leute, mit denen man so halb connected war oder richtig connected war, dazu gekommen sind, dass sie Bücher schreiben durften, dass sich eben Bands wie die Screenshots gebildet haben, dass viele Leute angefangen haben, beim Fernsehen zu arbeiten und dass da Begegnungsstätten geschaffen wurden für diese Art von Weirdos in ihren Jugend- und Kinderzimmern, die dann jetzt irgendwie zerschossen wird. Und ich war so, Moment mal, wenn ich jetzt 14, 15 wäre, wo würde ich mich anmelden? Weil, ich wäre jetzt, glaube ich, nicht der typische TikToker, weil man nicht sofort vielleicht damit comfortable ist, sein Gesicht zu zeigen oder andere Sachen, wo man direkt performen muss. Also es war schon echt ganz gut, dass man vom Bett aus Content machen konnte, eben in kleinen Texten, und das war eine super Übung für weitere Sachen, und da haben sich wirklich Leute gefunden, haben sich Freundschaften geschlossen, und genau aus dieser Zeit entstammt eben diese Band. Und deswegen war mir das irgendwie, dachte ich mir, wäre das nett, wenn man die hier mit in diese Top 5 Liste mit reinnimmt. Und ja, ich finde es super, wenn quasi solche Sachen weiter entstehen, auch wenn diese Plattform jetzt sich langsam aber sicher dem Ende neigt. Und wir werden quasi, ich hatte plötzlich das Gefühl, wir werden alle erwachsen. Wir machen jetzt plötzlich alle unsere eigenen Sachen. Wir arbeiten beim Fernsehen, wir machen Bands, wir machen Auftritte. Moment mal, wo ist plötzlich 2016? Auch schon ein paar Jahre her. Ja, deswegen die Screenshots.
Ja, das ist, glaube ich, sofort, dass das ein komisches Feeling ist, wenn man da so krass viel Freizeit irgendwie auch da reingesteckt hat und so viel Herz. Und das ist ja wirklich gerade auch so für diese Generation an, ich sag mal, irgendwie GagschreiberInnen, ja, so voll die Talentschmiede gewesen oder auch ein Ort, an dem man entdeckt werden konnte.
Genau.
Und da bin ich auch mal gespannt, auf welche Plattform sich das jetzt am ehesten auslagern kann. Wahrscheinlich ist es wirklich TikTok, weil da hast du eher mal die Möglichkeit, irgendwie viral zu gehen, ohne so viele, ja, so eine große Followerschaft
zu
haben.
Es geht ja auch um dieses Anonyme, ne? Also so dieses, sich eine Persona ausdenken, was ja vor allem auch, also so, da sind ja die Screenshots das beste Beispiel dafür, dass die dann auch irgendwann so gucken müssen, okay, wann revealen wir unser Gesicht? Also es sind ja super interessante Vorgehensweisen, die da gemacht wurden. Dann die ersten Auftritte, zwar öffentlich, aber mit irgendwie abgedunkeltem Gesicht. Dann Leute, die dann plötzlich so eine literarische Karriere einschlagen und Bücher veröffentlichen, wie so Julia und solche Sachen. Also super viele Podcasts sind entstanden und das sind wirklich Connections, die hoffentlich noch viele weitere Projekte lang halten. Und aber es ist wirklich so, dass so diese Anonymität, die war da, glaube ich, schon ein großer Teil davon, dass man auch einfach so dieses, wir drücken jetzt einfach irgendein random Thema durch, ob es ja so, also so, der Ton ist ja auch ernster geworden über die letzten Jahre, ne? Also 2016, 2017, da war ja so ein totaler Anarcho-Dadaismus-Humor, wurde da ja kultiviert. Und auch da sind ja, haben sich ja schon Leute zurückgezogen, weil sie gemerkt haben, ah, okay, es wird jetzt alles irgendwie politischer und ernster. Und aber trotzdem hatte man immer so das Gefühl, selbst wenn das Schlimmste auf der Welt irgendwie gerade passiert, man kann sich da noch connecten und abends, ja, wie so nach so einer Party, die geschmissen wurde, zusammen irgendwie die Scherben aufräumen und nochmal zusammenkehren. Und das Gefühl wird mir auf jeden Fall fehlen. Und vielleicht ist Blue Sky, ich weiß nicht, aber der erste Blue Sky Skype ist auch Hype ist auch schon so wieder abgeflacht. Und Mastodon, uff, ich weiß nicht, das verstehe ich nicht, ist mir zu kompliziert mit den Servern und so weiter. I don't know, es ist irgendwie nicht so zugänglich. Also ich bin gespannt, aber wahrscheinlich bin ich ein alter Opi und das ist wahrscheinlich die Millennial-Seite, die wir vorhin angesprochen haben, die da um Twitter trauert. Und die Gen-Z-Seite muss gucken, wo man sich jetzt zusammentrifft.
Ja, sehr traurig, aber schön, dass du schon ganz alleine auf die Idee kommst, deinen kleinen Lowlights-Jahresrückblick damit zu starten. Was würdest du denn, abgesehen von dem Untergang von Twitter, sagen? Wie war dein Jahr so? Kannst du Highlights, Lowlights benennen? Was ist dir so am präsentesten, wenn du so an dein 2023 denkst, mal ganz persönlich und unabhängig vom Weltgeschehen?
Ja, also ich muss sagen, ich hatte ein sehr, sehr, sehr arbeitsintensives Jahr, weil eigentlich dieses Jahr, wir haben zwar den Podcast im Jahr davor gestartet, aber so eher in der zweiten Hälfte, und das hat sich jetzt quasi in dem Jahr erst so richtig zu einem Format entwickelt, wo man weiß, was es ist und dass man vor Leute gehen kann und so, das habe ich ja zu Anfangs schon gesagt. Das waren auf jeden Fall echte Highlights, da wohin zu fahren und mit Bands auch gemeinsam aufzutreten. Beim Reeperbahn-Festival waren wir mit Lischko, die übrigens auch wo ich gerne einen Song mit auf die Liste gepackt hätte, aus dieser Anekdote heraus, weil wir da zusammen aufgetreten sind. Aber das Album ist im Jahr davor erschienen, deswegen konnte ich das nicht machen, aber die würde ich hier trotzdem gerne nochmal.
Ja, die waren tatsächlich letztes Jahr auch zu Gast bei Take 5.
Genau, also das sowas, das macht total Spaß. Dann hatte ich die Möglichkeit, über das ZDF-Magazin einen Einspieler zu drehen, live bei der Krönung von King Charles, was komplett absurd ist, und da war ich verkleidet als Adelsexperte und hatte eine angeklebte Glatze, und da sind schon solche Momente, wo man ja mal so zwei Sekunden sich umblickt oder zumindest abends im Bett zu denken, Moment mal, was war denn das jetzt? War ich jetzt heute wirklich mit einer angeklebten Glatze bei der Krönung von King Charles vor Ort und bin durch 1000 Kamera-Livestreams gerannt, um da irgendwie Unruhe zu stiften? Das sind schon so
surreal.
Momente, die rauschen so an einem vorbei, und am Ende des Jahres denkt man sich, waren die echt? Da natürlich auch Riesenhighlight, als wir Ernie und Bert, ich habe es ja gerade hier meine Muppet und Sesamstraßenleidenschaft offengelegt, wir hatten Ernie und Bert im Podcast zu Gast, solche Sachen, da fragt man sich dann schon, Moment mal, ist das jetzt noch, träume ich das jetzt gerade, oder das macht irgendwie super Spaß, und das ist plötzlich meine Arbeit, und das macht ja super,
wie ein Fiebertraum super spaßig. Ein wenig wahrscheinlich.
Genau. Ja. Ja, und Lowlights.
Du hast dich mit Sebastian Puffpuff angelegt, habe ich gehört.
Ja, stimmt. Es war auch mit der angeklebten, genau, es war auch mit der angeklebten Glatze. Wir waren beide, hatten beide den Auftrag, bei der Krönung von King Charles einen Einspieler zu drehen, waren sogar im gleichen Hotel. Also es war unabhängig voneinander nicht abgesprochen, dass irgendwie sämtliche deutsche Dödel-Comedy AußenreporterInnen im gleichen Hotel untergebracht waren. Und wir waren da mit Lutz Fannhaus von der Heute-Show und Sebastian Puffpuff. Und meine Aufgabe an dem Tag war es eben, als Adelsexpertin jede Kamera zu rennen, die da so rumstand. So, und dann wollten wir da einen Beitrag draus schneiden. Und dann bin ich natürlich auch in die Kamera von Sebastian Puffpuff gerannt und wollte ihm mein Buch andrehen. Adel ich hieß das. Und dann hat er mir das geklaut und dann sind wir in ein reges Handgemenge geraten, wobei ich ihn dann so freundschaftlich auf die Schulter getätschelt habe, was er aber als Schubsen ausgelegt hat. Und dann bin ich davon geflitzt. Also wir hatten unsere Nummer im Kasten und dann ist er mir aber hinterhergestapft in das Hotel zurück und hat mir die Ansage des Jahrtausends gegeben, was für ein Kollegenschwein ich wäre. Und hat da quasi richtig rumgeschrien, während Kat Lutz van der Horst drei Tische weiter an seinem Eierbrot gegessen hat und es nur so von Weitem sich das Spektakel angeguckt hat. Also solche Sachen, die muss man nervlich dann aushalten, wenn man diesen Job macht. Und
klingt wirklich sehr nach Fiebertraum. Ich muss mich wiederholen.
Super Fiebertraum, und dann liegt man abends im Bett und denkt sich so, scheiße, was mache ich da eigentlich? Aber gut, das ist dann erst danach. Darf man erst danach denken? In dem Moment muss ich denken, ja, ist alles ist schon richtig so.
Ja, ist ja auch auf jeden Fall ein großes Privileg, wenn man einfach so viel Quatsch machen darf und dafür bezahlt wird. Aber super cool, es sei dir sehr gegönnt. Aber dann lass uns gern zu deinem letzten Song kommen, zu dem Song, der es in die Top 5 noch geschafft hat. Ja. Von einer sehr tollen Frau. Möchtest du feierlich verkünden, worum es geht?
Es ist Kim Petras und Kim Petras hat ja in diesem Jahr komplett abgesahnt. Also sie hat ein tolles Album veröffentlicht, Feed the Beast. Und sie hat den Grammy gewonnen und ist die erste Transfrau, die einen Grammy gewonnen hat. Und ich habe das Album sehr, sehr viel gehört und den Song Brr, so muss man das, glaube ich, sagen. Und da wünsche ich euch viel Spaß mit. Hört doch mal rein bei Kim Petras.
Noch nicht so schnell, nicht so schnell. Wir können
Ich hatte jetzt meinen Radiosprech schon mal ausgepackt. Ich dachte, ich muss es jetzt anmoderieren. Danke, danke. Ich habe es nicht geübt. Ich habe es nicht professionell. Ich bin Podcast-Laber, Durchlaber-Hannes.
Dann bist du hier doch genau richtig beim unprofessionellen Uniradio.
Genau, aber dann mach du die Moderation, dann ziehe ich mich wieder zurück.
Ich gebe dir gleich den Space. Ich finde es ganz lustig. Kim Petras, seitdem sie den Grammy gewonnen hat, ist sie plötzlich unsere Kim, unsere deutsche Künstlerin. Und vorher hat sich niemand irgendwie so drum geschert.
Genau. Hat sich keiner drum geschert. Sie hat auch ein gutes Statement, sie war bei Thess Meyers und hat dann gesagt, irgendwie, dass sie allen Fame den Gays in Bushwick zu verdanken hat. Und trotzdem hat 1Live, unser Radiosender vor Ort, hat trotzdem gesagt, als sie den Grammy gewonnen hat, ein Grammy für den Sektor, was ich einen sehr guten Slogan fand.
Ja.
Ein Grammy für den Sektor, Hector.
Ich komme tatsächlich auch aus dem Rhein-Sieg-Kreis, wie Kim Petras und bin mit Leuten zur Schule gegangen, die aus ihrem Dorf kommen und fand das irgendwie auch sehr absurd, dass dann plötzlich alle so waren, ja, Ukarat hat einen Grammy gewonnen. Und es hatte bei mir irgendwie so einen komischen Beigeschmack, weil das ist jetzt nur Mutmaßung, weil ich einfach das Leben in diesen Dörfern sehr gut kenne. Mhm. Aber ich dachte mir direkt so, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie in ihrer Kindheit und Jugend da so abgefeiert und geschätzt wurde, wie es jetzt so dargestellt wird.
Wahrscheinlich sind es die Mopper von früher, die sich heute damit brüsten, sie zu kennen. Und aber ich kann mich trotzdem auch nicht davon freimachen, dass man dann trotzdem so ein bisschen davon gepackt ist, wenn man dann sieht, oh, Kim Petras war heute im Phantasialand. Wie man selber auch mal. Und sie ist auch auf der Tauron gefahren. Und das hat sie dann irgendwie auf Instagram geteilt und so. Und da muss ich sagen, habe ich auch Screenshots rumgeschickt. Dann davon habe ich gefreut, dass unsere Kim Petras im Phantasialand war,
ja,
obwohl
okay.
sie einen Grammy gewonnen hat.
Das ist ja auch cool, dass sie es, also es ist ja einfach ein toller Fact, dass sie es eben da raus geschafft hat und so weit gekommen ist. Und wer weiß, wie weit sie noch kommen wird, so mit ihrer Karriere. Aber es ist halt immer super, wie schnell dann so ein, wie auch beim Fußball, wie schnell dann so ein komischer Stolz entwickelt wird, als hätten alle daran mitgewirkt.
Der ist natürlich mega unangenehm und den sollte man nicht mitmachen. Aber es ist, wahrscheinlich ist es auch so, dass sie, wenn sie in Deutschland geblieben wäre, wahrscheinlich nicht diesen Erfolg einfach hätte so. Also wo soll man hin?
Ja, ich glaube, deswegen ist sie auch gegangen. Ne? Sie hat ja irgendwie gesagt, dass hier keine Produzenten irgendwie mit ihr arbeiten wollten. Niemand hat sie ernst genommen oder ihr Talent zugesprochen und dass sie deswegen dann halt abgehauen ist und ihr Glück woanders versucht hat. Umso besser, dass sie es irgendwie allen so ein bisschen gezeigt hat.
Tja, liebe Screenshots, da müsst ihr schon nach New York, um dann, damit so richtig durchstartet. Aber viel Glück. Wir haben alle eine Chance, wir haben alle eine Chance.
Ja. Aber lass uns nicht auf so einer bitteren Note enden, dieses launige Interview. Und lass uns doch ein bisschen ins nächste Jahr gucken. Worauf freust du dich besonders?
Oh, da erwischst du mich jetzt, keine Ahnung. Ich lebe momentan wirklich komplett von Tag zu Tag und habe mich noch gar nicht darauf vorbereitet. Ich kann gar nicht weiter denken als gerade Weihnachten. Ich muss noch alle Geschenke besorgen. Ich bin super noch im richtigen Weihnachtsstress. Ich habe auch noch keinen Weihnachtsfilm geguckt. Ich war noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Ich muss diese ganze Sache noch machen. Und dann werde ich mich wahrscheinlich im nächsten Jahr darauf freuen, wieder bei der Take 5 dabei zu sein und bis dahin mir ganz genau kuratiert die Songs mitzunotieren, damit ich diesmal nicht so überrascht werde davon, dass ich dann so schnell, so spontan da hier acten muss. Ja, darauf freue ich mich schon. Das wird auf jeden Fall wieder ein Highlight.
Ja, ich muss leider sagen, man darf immer nur alle 3 Jahre zu Take 5 kommen.
Ach, wirklich?
Ja, tja, damit nicht immer so die gleichen Leute bei uns die Songs vorstellen. Die Slots sind begrenzt, sag ich dir.
Also wenn Caro dich dann bis dahin nicht mehr geghostet hat, dann
vielleicht kommst du als Caro, damit wir sagen können, sie war auch mal da.
Ja, ich glaube, ich werd ihr einfach nochmal sagen, hör auf zu ghosten.
Oder ihr kommt als Too Many Tabs, dann könnt ihr vielleicht auch einfach nächstes Jahr wieder kommen.
Ja, vielleicht geht das so. Irgendwie kriegen wir es schon eingetütet. Als Adelsexperte komme ich zur Not.
Ja, das wäre gut. Da wäre ich auf jeden Fall wieder am Start. Genau. Vielen Dank, dass du dabei warst. Das war sehr schön. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht.
Ja, sehr, sehr. Jederzeit gerne. Ich bin nächstes Jahr wieder dabei.
Perfekt. Gebe ich so weiter an die Redaktion.
Gut.
Dann hören wir jetzt einfach rein in deinen letzten von dir mitgebrachten Song. Kim Petras mit... Du sagst es so schön.
Ja, ich habe es vor 5 Minuten schon anmoderiert und ich werde es jetzt nochmal tun. Der Song heißt Brrr.
Brrr, viel Spaß. Danke, Miguel.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Take 5 auf Köln Campus.